Bist du gut darin, deinen eigenen Standpunkt zu vertreten und damit andere zu überzeugen? Wahrscheinlich nicht, weil warum hörst du sonst diese Folge? Aber die gute Nachricht ist, damit bist du nicht allein. In meiner Arbeit als Coach geht es nie um meinen eigenen Standpunkt oder meine Meinung, sondern immer darum, erstmal für mein Gegenüber volles Verständnis zu haben, zuzuhören und präsent zu sein. Ich schätze, das ist auf der einen Seite meine größte Stärke. Aber in Situationen außerhalb eines Coachings, beispielsweise in einer Diskussion mit GeschäftspartnerInnen, wird dieses Verständnis zu meiner größten Schwäche. Denn es kommt vor, dass ich dann meinen eigenen Standpunkt aus den Augen verliere. Fühlst du mit mir? Ein paar Tools wären ganz gut, oder? Mein heutiger Gast ist Expertin im Überzeugen von rechthaberischen Menschen. Und sie ist sogar so gut, dass sie darüber ein Buch geschrieben hat. Ich freue mich, dass wir heute von ihr lernen können. Herzlich willkommen, Marie-Therese Braun.
Hallo Bastian, danke für deine Einladung.
Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
Willkommen zurück im Berufsoptimierer Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und dich auch für dieses Thema interessierst. Denn das Buch, das Marie-Therese geschrieben hat, heißt Menschen überzeugen, die Recht haben wollen, 28 kooperative Techniken. Und als ich dieses Buch in den Händen hatte, dachte ich, ey, darüber muss ich auf jeden Fall ein Podcast-Interview machen, weil das hilft dir, es hilft mir, es hilft uns allen. Und weißt du was? Wenn du bis zum Ende dran bleibst, dann kannst du das Buch sogar gewinnen. Also, lass uns doch direkt einsteigen, liebe Marie. Und zwar mit der Frage, ob du uns vielleicht mal einen kurzen Überblick darüber geben kannst, warum es besonders herausfordernd sein kann, rechthaberische Menschen zu überzeugen.
Wenn wir mit rechthaberischen Menschen sprechen, dann sind es ja erstmal Menschen, die anderer Meinung sind. Und wenn jemand bei wichtigen Themen eine andere Meinung hat, dann stellen wir die andere Person oft unter einen sogenannten DKB-Verdacht. Die andere Person muss dumm sein, ne, dann muss sie sich erstmal informieren, dann können wir auch weiterreden. Ich schicke immer drei Quellen. Oder die ist nicht ganz dicht, ne, die ist krank, also sorry. Polygam-Leben geht ja wohl gar nicht. Oder auch andere Themen ist ja wohl nicht ganz dicht. Oder böse. Das macht der nur, weil. Diese Unterstellungen haben wir sehr häufig. Und wenn wir die andere Person dann unter diesen DKB-Verdacht stellen, ist das ja nicht nur einseitig. Die andere Person denkt das von uns ja auch. Wir haben also beide einen inneren kleinen Rechthaber. Und diese beiden Rechthaber, die prallen dann aufeinander. Und das führt dazu, dass wir in Gesprächen nicht gerade kooperativ unterwegs sind. Manche sind dann gleich sehr konfrontativ unterwegs und manche machen auch genau das Gegenteil und ziehen sich schnell zurück. Wir alle haben unser favorisiertes Kommunikationsmuster. Und wenn wir die zwei Extreme nehmen, dann haben wir zum einen die sehr konfrontativen, da muss man mal harte Kante zeigen, ne? Und die merken auch übrigens in dem Buch, warum sie damit nicht weiterkommen. Und die anderen sind genau das Gegenteil und sagen, nee, also da ist Hopfen und Malz verloren, na dann halt nicht. Ja? Und zwischen diesen beiden Extremen liegen ganz viele Facetten, die wir oft überhaupt nicht ausnutzen. Also da liegt die Chance dazwischen. Und wir haben auch ganz oft Angst vor einer bestimmten Reaktion. Deswegen gehen wir oft viel zu früh aus Gesprächen, bevor wir überhaupt alles versucht haben.
Das heißt, dieser Typ vollstes Verständnis, in welches Lager würdest du den einsortieren?
Vollstes Verständnis. Ja, das kann ja auch dazu führen, den eigenen Standpunkt zu verlieren, wie du vorhin schon gesagt hast. Das ist das konfliktscheue Extrem. Und das hat ja zwei Auswirkungen, wenn ich konfliktscheu bin. Das eine ist, ich zeige also volles Verständnis und verliere dabei schon meinen eigenen Standpunkt. Nee, kann ich total verstehen. Ja, und ich habe meine eigenen Argumente gar nicht mehr auf dem Schirm. Oder ich flüchte lieber. Also es hat diese zwei Auswirkungen. Entweder ich zeige vollstes Verständnis oder ich flüchte lieber sofort, bevor wir aufeinander prallen. Also die sind beide in diesem Lager, beziehungsweise die können auch ganz schnell in das zu Konfrontative reinschnellen, weil die haben nicht diese Eskalationsstufen. Also die haben erst vollstes Verständnis, sind so konfliktscheu, dass wenn ihnen ein Gegenargument kommt, sie nicht trauen, das auszusprechen und so viel Ja sagen, bis irgendwann der letzte Tropfen das Fass zum Überlaufen bringt und dann, peng, sind sie auf einmal auf der ganz anderen Seite. Es gibt keine Eskalationsstufen dazwischen.
Ich finde es total interessant, dass du von Eskalationsstufen sprichst, weil bis zu diesem Zeitpunkt habe ich halt auch gedacht, okay, es gibt ja nur Fight or Flight, ne? Also was mache ich denn jetzt in dieser Situation? Und halt zu sagen, naja, nee, da gibt es halt noch eine Grauzone und da gibt es halt verschiedene Methoden. Kann man denn jetzt vielleicht schon mal zu Beginn sagen, dass es so eine universelle Methode gibt, also in der Fotografie sagt man immer sowas wie immer drauf Objektiv, ne? Kannst für jedes Foto verwenden. Und gibt es das vielleicht auch in der Kommunikation, um so eine Methode, um mit rechthaberischen Menschen umgehen zu können?
Das wünschen sich ja so viele, ne? Und dann googelt man und dann sieht man die drei Tipps, mit denen sie jeden überzeugen.
Ja.
Die gibt es leider nicht. Deswegen gibt es in meinem Buch 28 Techniken und noch viel mehr Impulse und Tipps. Nicht alles ist unter die Techniken gefasst. Es gibt auch ein Kapitel zur überzeugenden Persönlichkeit. Es ist nicht extra, sind nicht extra Tipps. Und Situationen sind wahnsinnig unterschiedlich. Menschen sind sehr unterschiedlich. Wenn man in die soziale Psychologie reinschaut, dann denken wir, wow, wir sind uns alle so ähnlich. Und dann schaut man in die differenzielle Psychologie, dann sieht man, wow, sind wir alle unterschiedlich. Und dann gibt es auch noch so viele unterschiedliche Situationen natürlich. Denn du verhältst dich ja jetzt auch anders, wenn du mit deiner Freundin, mit deiner Frau sprichst, als wenn du mit einem Mitarbeiter sprichst. Und manche Menschen bringen uns einfach schneller auf die Palme als andere. Bei den einen suchen wir eher Nähe, bei den anderen suchen wir eher Distanz. Auch wir selbst verhalten uns ganz oft in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich. Deshalb ist es wichtig, nicht nur eine Technik parat zu haben. Und das haben ja die meisten. Die versuchen es immer mit dem einen, mit dem komme ich nicht weiter, dann gebe ich es auf. Und deswegen ist es so toll für Diskussionen, wenn man mal sieht, was alles möglich ist. Erst dann macht es ja Spaß, in Diskussionen reinzugehen. Erst dann habe ich ja eine Chance.
Okay, ich könnte ja aber auch Folgendes machen. Das hört man ja auch immer wieder von diversen Persönlichkeitsentwicklungs-Speakern. Ich könnte mich ja auch einfach abgrenzen von schwierigen Menschen, sämtliche Energievampire aus meinem Leben tilgen und ich umgebe mich einfach mit Gleichgesinnten. Ist doch auch eine Lösung.
Ich glaube, du willst mich hier direkt auf die Palme bringen am Anfang des Gesprächs. Das ist der Grund, weshalb ich das Buch geschrieben habe. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt noch einmal einen Tipp dazu sehe, wie wir uns von anderen Menschen abgrenzen, dann flippe ich hier aus. Natürlich ist das jetzt grundsätzlich nicht falsch. Ja, es ist natürlich wichtig, Grenzen zu anderen Menschen zu setzen und natürlich sich auch mit Menschen zu umgeben, mit denen wir auch oftmals die gleiche Meinung teilen, die uns pushen und so weiter. Nur, es geht ja immer um die Balance. Wenn wir auch das ins Extrem treiben und nur diese Tipps hören, trenn dich von den Menschen und wir hören diese Pathologisierungen von den toxischen Menschen, ja. Ja, also wann ist denn jemand toxisch? Wenn jemand einen zwischenmenschlichen Fehler gemacht hat, dann ist ja jemand nicht sofort toxisch. Also ja, und wenn wir vorschnell da die Grenzen ziehen, dann verlieren wir ja Gesprächskompetenzen, wir verlieren auch Kritikfähigkeit. Wir können das nicht mehr aushalten, wenn jemand eine andere Meinung hat. Und wir verlieren wichtige Geschäftsbeziehungen, wir verlieren private Beziehungen. Was passiert denn, wenn wir uns nur mit Gleichgesinnten umgeben? Wenn wir in Unternehmen arbeiten, wenn wir in Teams zusammenarbeiten, wenn wir Verträge schließen wollen, wenn wir von uns überzeugen wollen, von Ideen überzeugen wollen, dann brauchen wir die Fähigkeit, mit Menschen zu reden, die nicht unserer Meinung sind. Und wenn du nie mit jemandem sprichst, der mal was sagt, was dir gegen den Strich geht, dann verlierst du ja diese Gesprächskompetenz total. Und in der Kommunikationspsychologie nennt man das auch die Stuhlkreisgefahr. Wenn wir uns nur mit Menschen umgeben, die alles genauso denken wie wir und man darf auf gar keinen Fall jemand anderen verletzen und so weiter, dann sind wir wie so in so einer Wattewelt. Ja, und da kommen wir natürlich dann außerhalb dieser Welt überhaupt nicht mehr klar.
Das ist total interessant, weil, also so wie du das gerade beschreibst, ist ja auch Social Media, ne? Ich meine, die Algorithmen sind ja so programmiert, dass sie uns Dinge vorschlagen, die wir liken, die wir gut finden, die zu uns passen. Und dann ist es natürlich nicht überraschend, dass wir, wenn wir uns außerhalb dieser Bubble plötzlich bewegen, völlig abgestoßen sind von diversen Menschen, von Meinungen, von Situationen etc., weil wir uns gar nicht mehr mit solchen Dingen auseinandersetzen wollen, weil wir gar nicht mehr in den Konflikt gehen wollen. Beziehungsweise, und das ist das andere Extrem, das ist ja auch das, wovon du gerade gesprochen hast, und das, ich lese ganz gerne Kommentare, ne? Wenn da irgendwie so ein Post ist, Bauernstreik, ne? So, da geht halt immer die Post ab auf Instagram, ne? Und dann finde ich es immer wieder interessant, dass das super schnell in, ja, lies mal meinen Post richtig, du Idiot, du verstehst ja gar nichts und so. Also man sieht relativ schnell, dass sobald jemand sagt, ich bin nicht deiner Meinung, geht die Person steil.
Absolut. Und daran sieht man auch, dass es nicht unbedingt von Vorteil ist, wenn man miteinander redet. Man sagt ja immer, wir müssen mehr miteinander reden, wir müssen mehr aus unseren Bubbles rauskommen. Das passiert ja aber online. Wir kommen ja auch aus unseren Bubbles raus und es wird uns auch etwas vorgeschlagen, was uns nicht passt. Und in den Kommentaren gehen ja die Menschen auch miteinander ins Gespräch. Nur wie gehen sie miteinander ins Gespräch? Mhm. Ja, deswegen sage ich immer, wir müssen nicht unbedingt mehr miteinander reden. Das passiert ja in Form von Hetzjagden und Beleidigungen und so weiter, sondern wir müssen besser miteinander reden. Und es geht darum, nicht zu konfrontativ zu sein. Ich sage immer, du musst dich entscheiden, möchtest du die andere Person überzeugen oder möchtest du sie als Idioten hinstellen? Mhm. Weil beides zusammen funktioniert nicht. Du kannst dich natürlich auch dazu entscheiden, die andere Person als Idioten hinzustellen, aber dann überzeugst du sie eben nicht.
Du bist jetzt seit über 9 Jahren erfolgreiche Trainerin für Rhetorik und Verhandlungsführung und du hast das Ganze ja echt von der Pike auf gelernt, ne? Also ich hatte ja gesehen, auch im Studium hast du dich schon damit beschäftigt, du warst im Bereich Marketing tätig, hast Videos, Werbevideos und solche Sachen eben produziert. Jetzt mal so rückblickend auf die ganzen Jahre, und das ist jetzt so ein bisschen eine tricky question, was würdest du sagen, hat sich so herauskristallisiert, was so deine Lieblingstechnik ist, um eine Diskussion mit jemandem zu beginnen, bei dem du weißt, die Person ist total rechthaberisch?
Ich habe eine Lieblingstechnik, die gilt aber nicht für den Beginn. Möchtest du eine für den Beginn oder meine Lieblingstechnik?
Oh, okay. Dann lass uns erstmal deine Lieblingstechnik hören.
Das ist die Gerade-Weil-Technik. Denn ich habe damals Rhetorik studiert, beziehungsweise ich sage immer Rhetorik, obwohl es nicht ganz stimmt, es ist Sprechwissenschaft. Damit man das aber nicht mit der Sprachwissenschaft verwechselt, betone ich das so, Sprechwissenschaft ist die Rhetorik, die Wissenschaft der Mündlichkeit. Mhm. Und ich habe damals während des Studiums schon angefangen, Rhetorikseminare zu geben. Und da hätte es ja sein können, dass mir die Menschen in den Seminaren vorwerfen, sag mal, du bist ja viel zu jung. Was willst du uns denn jetzt erfahrenen Einkäufern oder Verkäufern beibringen? Und ich gendere jetzt ja absichtlich nicht, weil das eben damals in diesen Abteilungen eher Männer war. Mhm. Und davor hatte ich immer Angst, was mache ich denn dann? Und diese Vorwürfe gibt es ja oft. Du bist zu jung, du bist aus einer ganz anderen Abteilung, sie können hier nicht mitreden, weil sie zu alt sind, was weiß ich, was es nicht alles gibt. Und da hilft diese Technik, um das Argument, was uns entgegengeworfen wird, für uns sprechen zu lassen. Mit diesen zwei Wörtchen, gerade weil. Gerade weil ich jung bin, kenne ich die neuesten Techniken, kenne ich die neueste Wissenschaft und zeige Ihnen hier nicht alten Kram aus den 90ern. Ja, halt, stopp, jetzt rede ich. Es gibt ein paar subtilere Dinge, mit denen man andere Menschen für sich gewinnen kann. Mhm. Gerade weil ich aus einer anderen Abteilung bin. Oder wenn die Führungsperson sagt, nein, wir können hier niemanden neuen einstellen, wir haben kein Budget dafür. Gerade weil wir kein Budget haben, ist es wichtig, unser Team aufzustocken, um zu erreichen, das XY. Das ist so eine wunderbare Technik und sie gefällt mir deswegen so gut, weil ja oft, wenn wir etwas entgegengeschmissen bekommen, auch persönliche Angriffe, wir uns vielleicht denken, shit, vielleicht hat die andere Person ja recht. Ich bin ja vielleicht wirklich zu jung. Oder stimmt ja, ich bin ja aus einer anderen Abteilung. Und gerade weil erinnert uns daran, dass wir genau da, wo wir stehen, richtig stehen.
Das ist cool, weil ich denke jetzt gerade an so eine Situation, wo mir jemand erzählt, dass er sehr unzufrieden mit seiner Mitarbeiterin ist, weil sie nicht genau das bringt, was er sich eigentlich erwartet hat, sondern halt eben nur einen bestimmten Teil davon, ne? Und wenn ich jetzt aber sage, naja, du solltest diese Mitarbeiterin behalten, gerade weil sie eben in diesem Bereich sehr, sehr spezifisch ist und da eben Know-how mitbringt und sich die anderen Dinge vielleicht auch durchaus aneignen könnte. Gerade deswegen solltest du ihr eine Chance geben, ne? So aus der Perspektive quasi, ne? So, ich merke das, wie das so gerade so in mich übergeht. Also alle, die hier gerade zuhören, übt mal gerade, weil das finde ich ja mega cool. Okay, stark. Aber jetzt hast du die Frage ja gesplittet, fand ich sehr gut. Was ist denn eine gute Methode, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt heute einen Termin mit diesem Kollegen. Und der ist unfassbar rechthaberisch. Ich fange an zu reden, der wird mich unterbrechen, redet, das Meeting ist vorbei und ich habe überhaupt nichts gewonnen. Was würdest du sagen, ist jetzt so eine Methode, die ich mir zu eigen machen kann, wenn ich jetzt in dieses Gespräch gehe und diese Diskussion beginnen möchte?
Ich sage mal zwei verschiedene. Das eine ist die TAF-Technik. Denn wenn ich jetzt vorhabe, in dieses Gespräch reinzugehen mit einem Thema, wo ich schon weiß, der hasst das Thema, der kann das nicht mehr hören und der ist auf jeden Fall anderer Meinung. Ja, es geht zum Beispiel um die Frauenquote. Gott, nee, nicht in unserem Unternehmen. Oder es geht um eine neue Software. Das ist ja auch wie eine Religion. Nee, damit arbeiten wir auf gar keinen Fall. Ich sage jetzt nicht den Namen, aber ich glaube, alle wissen, was gemeint ist.
Mhm.
Und dann ist es natürlich schlecht, wenn ich direkt mit diesem Thema einsteige und dann die Argumente nenne. Das hören wir oft. Nenn deinen Standpunkt und dann drei gute Argumente dafür. Aber was passiert dann, wenn man seinen Standpunkt nennt, mit dem Thema schon eingestiegen ist und dann die Argumente nennt? Dann hört ja die andere Person mit einem Ja-Aber im Kopf zu. Das nennt sich auch Disconfirmation Bias, also Widerlegungs-Bias. Mhm. Wir haben die ganze Zeit im Kopf, warum diese Argumente nicht stimmen. Eine Studie, die es dazu gibt, die ist viel zu groß, die ist viel zu klein, die ist viel zu alt, der Typ hatte keine Ahnung, der die gemacht hat, was weiß ich. Man hat gute Argumente, mit denen kommen wir aber nicht durch, weil schon das Ja-Aber im Kopf ist. Mhm. Und deshalb ergibt es Sinn, das Thema vorher nicht anzusprechen, sondern mit einem, also TAF-Technik, mit einem Teaser, T wie Teaser einzusteigen und ein Nutzenargument am Anfang zu bringen, sowas wie, es geht um darum, unsere Leistung im Unternehmen zu steigern. So. Und dann nenne ich die Argumente, A wie Argumente. Ich habe Folgendes gelesen, das, es ist sinnvoll, darauf zu achten, das, Argument 1, 2, 3. Und dann kommt erst F wie Folgerung. Deshalb halte ich es für notwendig, diese Software bei uns einzusetzen. Dadurch nehme ich die andere Person wie durch einen Trichter mit zur Folgerung.
Mhm. Das heißt, genau, weil es ist ja erstmal eine Offenheit da, um zuzuhören, weil ich ja noch gar nicht versuche, den anderen zu überzeugen. Also erstmal,
genau.
Ja, ist es ja noch gar kein Kampf in Anführungszeichen.
Es ist okay. Noch gar kein Kampf. Sie muss nicht ja aber sagen, weil ich habe ja das strittige Thema noch gar nicht angesprochen.
Und wenn ich jetzt das strittige Thema aber angesprochen habe, sprich, ich habe jetzt gesagt, und gerade deswegen finde ich, sollten wir diese Software einführen, dann könnte ja die Person jetzt ins Ja-Aber switchen. Was mache ich denn jetzt?
Ja, sie könnte ins Ja-Aber. Also damit habe ich erstmal die Chance erhöht, dass sie nicht Ja-Aber sagt. Die zweite Möglichkeit übrigens, bevor wir zu dem danach kommen, ist, dass ich auch sagen kann, bevor du jetzt, also ich mache eine Prokatalepsis oder auch Prolepsis genannt, das heißt, ich nehme Gegenargumente vorweg. Ich kann sagen, manche sagen ja, das und das spricht dagegen. Ich kann es aber auch abkürzen und sagen, bevor du jetzt sofort dagegen schießt, Folgendes. Oder ich kann dir, also eine Prokatalepsis ist auch, wenn ich der anderen Person, also wenn ich die Gedanken der anderen Person ausspreche, ihre Gegenargumente vorwegnehme. Das heißt, ich kann auch sagen, du denkst jetzt bestimmt, das ist Quatsch, oder du sagst jetzt bestimmt sofort Nein. Das heißt, ich mache eine Unterstellung und mit dieser Unterstellung provoziere ich die andere Person auch ein bisschen. Sie möchte, gerade wenn sie rechthaberisch ist, nicht, dass ich mit meiner Unterstellung, dass sie jetzt bestimmt sofort Nein sagen wird, Recht habe. Das heißt, sie sagt oft, nee, erzähl ruhig.
Das ist ja geil. Du hast recht.
Ich habe mal mit jemandem zusammengearbeitet,
ja,
der den, sagen wir es mal neutraler, den ich nicht besonders einfach fand, sagen wir es mal so. Mhm. Mhm. Und der hat eben ganz schnell gesagt, nee, wir machen es so, wie ich das haben möchte. Und dann bin ich irgendwann angekommen und habe gesagt, ja, du denkst dir jetzt bestimmt schon wieder, was hat die sich denn da vorbereitet oder was hat die sich denn gedacht? Und dann sagt er schon, nee, erzähl ruhig.
Ja, das ist
weil
gut.
Er eben nicht möchte, dass ich mit meiner Unterstellung recht habe.
So ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das umgekehrte Psychologie nennt, aber ne, so ein bisschen, die Person möchte das Gegenteil tun von dem, was du gerade tust.
Ja, ja. Und das sind diese verschiedenen Arten der Prokatalepsis. Es kann einerseits eben diese Unterstellung sein, du wirst bestimmt Nein sagen, du wirst bestimmt denken, was hat die sich denn jetzt für einen Quatsch überlegt? Und er möchte eben nicht als, möchte nicht, dass diese Unterstellung stimmt. Eine Prokatalepsis ist aber zum Zweiten auch, wenn ich die Gegenargumente vorwegnehme und sage, viele sind dagegen, weil. Also viele sagen, man sollte das nicht einsetzen, weil. Da könnte man natürlich ja auch denken, dass das so ist. Ich sage dir jetzt, warum ich es trotzdem für sinnvoll halte. Und dann muss die andere Person nicht mehr ständig ihr Gegenargument im Kopf haben, weil sich denkt, okay, die hat es ja gecheckt, was dagegen spricht. Ne? Die geht ja nicht mit Scheuklappen durch die Welt. Das heißt, dann kann die andere Person offener sein.
Okay, das heißt, genau, und bevor du jetzt Nein sagst, nee, erzähl ruhig, und dann bringst du deinen Standpunkt. Das kann ich mir für so eine Gehaltsverhandlung auch ganz gut vorstellen. Ne? Also ich sitze jetzt in der Gehaltsverhandlung, bla 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 bla, und irgendwann sage ich so, bevor du jetzt sagst, wir haben kein Budget, ja, das weißt du ja nicht. Ja gut, wollte ich dir einfach sagen, dass ich eine Gehaltsanpassung von X% anstrebe. So, und plötzlich, genau, ich merke das jetzt gerade schon selber, wie ich das so durchspiele, so in meinem Kopf, ne? Wie sich so...
Ja, zum Beispiel, also in der Gehaltsverhandlung kann man das gut machen. Ja, viele sagen ja, wir haben kein Budget, wir treffen uns nächstes Jahr wieder, komm, lass mal später drüber sprechen, der Zeitpunkt passt nie. Wenn man diese ganzen Killerphrasen schon mal vorwegnimmt, dann hält man die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass der sich wirklich dann nochmal traut, das später genauso anzusprechen.
Es gibt allerdings sehr, sehr clevere Kommunikationsmenschen, die dann sowas sagen wie, ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, das Budget, und das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich dir keine Gehaltserhöhung geben kann. Aber das ist eine schöne Überleitung, weil welche Kommunikationsstrategien, also vielleicht ein oder zwei, sind denn jetzt effektiv, um mit so einem hartnäckigen Argument denn tatsächlich dann auch umgehen zu können?
Wichtig, also wenn die andere Person natürlich dann sagt, ja, du hast es ja eben schon angesprochen, das ist übrigens eine Gefahr der Prokatalepsis, dass man schlafende Hunde weckt. Also die andere Person wäre jetzt selber überhaupt nicht drauf gekommen, dass es ein Gegenargument sein könnte, und man hat es ihm quasi untergeschoben. Also das ist eine Gratwanderung, man muss sich immer überlegen, also nur das sagen, was die andere Person wahrscheinlich wirklich sagen würde, damit man eben diese schlafenden Hunde nicht weckt. Und wichtig ist generell, sowohl in dem Gehaltsgespräch, das du gerade angesprochen hast, als auch in anderen Gesprächen, in denen es natürlich dann Ping-Pong wird, es ist ja kein Monolog, den ich am Anfang halte und die andere Person ist überzeugt, Punkt, sondern dass ich immer in die Welt des anderen reinschaue. Denn wenn wir in solche Gespräche reingehen, dann sind wir oft auf uns selbst fixiert. Was finden wir selbst für Argumente am sinnvollsten? Oh, das ist interessant, das schreibe ich mir mal auf. Oder das ist für mich gut, schreibe ich mir mal auf. Aber was ist denn für die andere Person das Interessante? Ich habe es vorhin schon kurz angerissen. Ich hatte eine Klientin, die eben Unterstützung haben wollte in ihrem Team und ist mit dem Argument reingegangen zu ihrer Führungskraft, dass sie unbedingt Unterstützung braucht, dass sie Hilfe braucht, sonst landet sie im Burnout. Es ist einfach zu viel. Sie hat es dargelegt, warum es zu viel ist. Und die Führungskraft wollte es nicht hören. Und hat gesagt, wir müssen jetzt sparen, es gibt leider keine Unterstützung, ich will jetzt nach vorne schauen, ich will jetzt nicht über Probleme reden, bla bla bla. Ja, und dann hat sie auch gefragt, ja, was soll ich denn machen bei dieser Person? Habe ich gesagt, was ist denn für die andere Person wichtig? Was hat die denn immer für Argumente gebracht? Ja, ständig ist für die der Umsatz wichtig, ständig ist für die das Budget wichtig. Ja, okay, aber dann nimm doch dieses Argument. Also wegen unseres Budgets ist es wichtig, dies und das zu machen. Um mehr Umsatz zu erreichen, ist es wichtig, das und das zu machen. Genau deshalb trete ich dafür ein, das und das. Wenn jemand einen Geschäftswagen will, ja, dann kann ich natürlich sagen, ja, ich habe das verdient, ja, als Teil des Gehaltsgesprächs zum Beispiel, anstatt des Gehalts, sagt man ja immer, hier, such dir andere Dinge aus, die du haben willst. Ich habe das verdient. Ja, aber das denken ja andere auch, dass sie das verdient haben. Und das ist ein Argument, was sie ständig hören. Aber was ist denn ein Argument aus der Welt des anderen? Das Argument aus der Welt der Führungskraft wäre vielleicht, für unser Image des Unternehmens wäre es auch besser, wenn ich nicht mit meiner alten Rostlaube vorfahre, sondern mit einem ordentlichen Dienstwagen. Mhm. Was ist für die andere Person wichtig? Das nicht zu ignorieren, diese Argumente, sondern immer wieder hinschauen. Und wenn es dann um dieses Ping-Pong geht, ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, dass nur weil ich jetzt diese ganzen Techniken kenne, nicht sofort losschieße mit meinen Argumenten. Ah, sie hat gesagt, Argumente aus der Welt des anderen. Ah, sie hat gesagt, gerade weil. Und ich immer losschießen. Nope. Es ist auch gut, vorher und sogar wichtig, hinzuhören, der anderen Person zuzuhören. Es ist für sie wichtig, was sie gerade an Gegenargumenten liefert. Also zeige ich ihr, dass ich sie ernst nehme und dass ich ihr zuhöre. Und das wird häufig unterschätzt und auch nicht gemacht. Denn wenn jemand anderer Meinung ist, ich habe den DKB-Verdacht, dann ist ja mein Antwortreflex ganz hoch. Dann will ich sofort dazwischen gehen. Ich will ja gar nicht hören, was die andere Person sagt. Ist ja alles unfair, ungerecht, auch in der Gehaltsverhandlung. Wieso sagt der mir das jetzt? Ist die oder die, der oder die blöd? Ja, und ich gehe sofort dazwischen. Und diesen Antwortreflex, das machen wir auch in Trainings, zu üben, den zu unterdrücken, dem nicht nachzugeben, weil wir das oft schon nach 11 Sekunden zeigen, Untersuchungen machen, dass wir die andere Person unterbrechen, wenn sie anderer Meinung ist. Und da eben nicht dazwischen zu gehen, hinzuhören, um erstens Respekt zu zeigen und zweitens auch zu wissen, was ist denn deren Gegenargument, damit ich darauf ja später klug eingehen kann.
Ja, ich finde das immer ganz interessant. Ich höre gerne Hörbücher und hätte ich nicht gedacht, aber diese ganzen Bücher von Ken Follett, hier Jahrhundertsaga und Kingsbridge-Saga und so weiter, was mich dabei immer so fasziniert, sind die Gesprächssituationen. Und wie dann ne, jemand was sagt und dann steht da ja und dann dachte er kurz nach und argumentierte mit dem und dem und die andere Person war dann irgendwie überzeugt oder so. Ne? Und oft ist es ja so, dass du gar nicht diese Zeit hast. Oft ist es ja ein relativ schneller Schlagabtausch. Du kannst ja jetzt nicht 10 Minuten überlegen, was du als nächstes sagst. Ich nehme mal an, Übung macht die Meisterin den Meister, oder?
Ja, Übung macht den Meister. Und ich sage auch oft, redet öfter mal mit Kotzbrocken. Weil wir tendieren eben dazu, auch durch diese Tipps aus der Motivationsbranche, sich mit Gleichgesinnten zu umgeben, wer was anderes sagt, ist gleich ein schwieriger Mensch und so weiter. Aber eben mal nicht gleich eine Grenze zu ziehen, sondern zu sagen, okay, in die Diskussion traue ich mich jetzt mal rein, weil wenn ich das nie übe, dann kann ich ja auch nie gut darin werden. Und dann ist es aber wichtig, eben nicht gleich mit dem größten Kotzbrocken zu sprechen, hey, ich habe jetzt die Techniken gehört und jetzt gehe ich gleich zum größten Arsch des Unternehmens, sondern dass ich mit den kleinen Kotzbrocken erstmal anfange. Weil sonst, bei den großen kann ich ja nur scheitern am Anfang. Das geht nicht, dass das sofort funktioniert. Sondern erstmal mit Leuten, ja, die mag ich eigentlich, aber die ist bei dem Thema anderer Meinung. Da versuche ich es mal. Und dann sich langsam zu steigern. Und auch erstmal zu sagen, ach ja, die Technik, die liegt mir, die ist nah an meinem eigenen Charakter dran. Das finde ich ganz gut. Und mit der dann zu beginnen, das mal zu üben und nach 2 Wochen zu sagen, okay, das andere ist so ein bisschen weiter weg von mir, jetzt probiere ich mal das, dann habe ich noch eine Variante. Mhm. Und das auszuprobieren und gleichzeitig auch den Anspruch runterzuschrauben, jeden sofort überzeugen zu müssen. Ja, das haben wir ja, diese Tipps, ne? Du überzeugst du jeden und so. Es funktioniert nur nicht sofort. Es erstmal am Anfang reicht der Anspruch, ich stehe für meinen Standpunkt ein. Und dann darf dieser Standpunkt wirken. Die andere Person muss nicht sofort Ja sagen. Wir können davon ausgehen, wenn wir in Gesprächen gute Gründe genannt haben und uns gut behauptet haben, dass das weiter wirkt. Überzeugung funktioniert oft nicht sofort oder über Nacht, sondern mit der Zeit. Gebt euch Zeit. Ihr könnt auch mehrere Gespräche führen.
Mhm. Das finde ich gut, dass eben auch so wie so ein, ja, tatsächlich fast wie so Levels zu sehen, ne? Das ist so Level 1, ja,
schönes
Bild. Mein Einsteiger-Kotzbrocken und das ist mein fortgeschrittenen Kotzbrocken und das ist mein Profi-Kotzbrocken.
Und, das finde ich gut, ja.
Ja, ich bin gerade so ein bisschen in so einer Gaming-Welt unterwegs, weil ich Hogwarts Legacy geschenkt bekommen habe und da sammelst du ja Erfahrungspunkte und im Prinzip ist es ja nichts anderes. Du sammelst ja Erfahrungspunkte in verschiedenen Quests und dadurch wirst du immer besser und verfeinerst deine Technik und irgendwann geht es dann halt an den Endboss, ne? Und dann, ja, finde ich cool. jetzt fand ich das auf jeden Fall schon mal richtig cool, dass wir wirklich aus verschiedensten Perspektiven beleuchtet haben, welche Strategien und Techniken es gibt. Und ja, verehrte Menschen, die hier zuhören, du kannst das Buch von der Marie gewinnen. Das hatte ich ja ganz am Anfang angekündigt. Und alles, was du dazu tun musst, ist unsere Frage zu beantworten. Und ich würde sagen, ich übergebe einfach mal an Marie und Marie stellt die Frage und dann kannst du mal überlegen. Und wenn du die Antwort kennst, dann schickst du deine Antwort einfach an hallo@berufsoptimierer.de. Ich habe hier diese drei Bücher vor mir liegen und dann werde ich dir eins dieser Exemplare zuschicken. Also, E-Mail an hallo@berufsoptimierer.de, wenn du die Antwort auf folgende Frage weißt.
Wie viele Techniken findet ihr in diesem Buch?
Sehr gut. Okay, ich würde jetzt gerne noch eine etwas andere Perspektive aufmachen und zwar dieses Thema, ja, so bei mir sein, Stichwort Selbstbewusstsein stärken, um sich nicht einschüchtern zu lassen oder auch Situationen, wo ich mich vielleicht auch häufig durch solche rechthaberischen Kollegen oder vor allem Vorgesetzte blockiert fühle. Und deswegen wäre jetzt noch so, würde ich jetzt gerne noch so den letzten Teil des Interviews dafür nutzen, einfach mal. Du hast es ja auch schon in deinem Buch thematisiert. Was würdest du sagen, ist so eine Möglichkeit, um vielleicht mein Selbstbewusstsein zu stärken, um mich nicht von solchen rechthaberischen Personen einschüchtern zu lassen?
Um mich zu stärken, hilft es mir auch die Hürde, vor der ich stehe, mir selbst nicht größer zu reden, als sie ist. Und dazu gehört, auf Stempel zu verzichten. Also die andere Person ist toxisch, das ist ein Narzisst, das ist ja schon ist ja ein Psychopath und so weiter. Das ist ja gerade total angesagt, jemanden da direkt reinzuschmeißen.
Und das Wort Trigger.
Ja, alles triggert natürlich, ne? Natürlich. Aber gut, es gibt Wortschatzerweiterungen. Mittlerweile ist eben Trigger eben nicht mehr nur für Traumata verwendet, sondern jemanden stört etwas. Dann verwendet man das Wort Trigger. Das ist eben jetzt, das Wort hat seine ursprüngliche Bedeutung ein bisschen verloren. Und ja, und da ist es eben wichtig, ja, okay, jemand war rechthaberisch, aber deswegen ist die Person nicht gleich narzisstisch. Ja, die Person hat einen zwischenmenschlichen Fehler gemacht, deswegen ist sie nicht sofort toxisch. Also mir selber die Hürde, mal ein bisschen kleiner zu reden, kleiner zu machen, indem ich die andere Person nicht schlechter rede, als sie ist. Es gibt eine Chance. Die wenigsten passen in diese pathologischen Stempel rein. Ja, es gibt Menschen, die sind so. Aber das sind beim Durchschnitt der Menschen nur 1%. Wenn man auf die Führungsebenen geht, dann kann das bis zu 6% je nach Branche gehen, ich weiß. Mhm. Aber es sind immer noch die wenigsten Menschen, die da reinpassen. Und dann sich selbst mal zu fragen, was könnte denn der positivste Grund für das Verhalten der anderen Person sein? Mhm. Ja, die platzt dauernd in mein Büro rein, ohne zu klopfen, ist ja wohl respektlos. Ja, aber vielleicht ist die andere Person gar nicht respektlos, sondern ist eben impulsiv oder freut sich, ich bin ihr besonders wichtig. Deswegen kommt sie ohne zu klopfen ständig rein. Jemand, der mich dauernd unterbricht. Ja, was für ein Depp oder wie kann die das nur machen? Ja, ist ja auch respektlos. Vielleicht ist es gar nicht respektlos, sondern die Person weiß, wenn sie das jetzt nicht sagt, dass sie es dann vergisst oder sie ist total unbewusst. Das heißt nicht, dass ich das nicht anspreche und dass es auf einmal okay ist. Nee, nee. Aber das heißt, dass ich der anderen Person ja was anderes unterstelle. Das heißt, ich gehe in das Gespräch nicht mit Verachtung, sondern ich gehe in das Gespräch mit Respekt. Wir alle wissen ja, was passiert, wenn wir auf 180 in Gespräche gehen. Ja? Deswegen ist es gut, bei dem Puls runterzufahren, indem ich mir eine andere Geschichte über die andere Person erzähle. Dadurch ist die Hürde kleiner.
Das finde ich gut, weil wenn ich jetzt sage, oh, ich habe jetzt gleich dieses Meeting mit diesem Kollegen, was wir eben als Beispiel hatten, ne? Und das ist so ein Vollidiot. Immer muss der Recht haben, immer muss der als Gewinner aus der Diskussion gehen. Ja klar, dann wird es wahrscheinlich auch so passieren. Ne? So Stichwort Self-Fulfilling Prophecy. Aber ich kann das Ganze ja anders denken. Das finde ich interessant. Eben auch so eine respektvolle / positive Absicht hinter dem Verhalten der Person zu sehen, finde ich richtig gut. Und jetzt noch, jetzt haben wir ja so diese Situation, ne? Also jetzt habe ich mir das möglichst klein geredet, ich habe das ganz gut hinbekommen, aber wie, wenn ich jetzt in diesem Gespräch bin, gibt es eine Möglichkeit, mich dann auch aus dieser Einschüchterung herauszuholen, wenn ich dann in so einer Gesprächssituation bin, ne? Also ich habe mir das alles vorbereitet, jetzt gehe ich in ein Gespräch, aber ich bin doch relativ schnell eingeschüchtert, weil die Person älter ist, weil sie erfahrener ist, weil sie, keine Ahnung, ein besseres Studium hat als ich oder was auch immer. Was könntest du da empfehlen?
Man kann sich vorher gut überlegen, wie wird die andere Person sich verhalten. Sie wird wieder das machen, sie wird wieder das machen, sie wird wieder das machen, sodass ich darauf vorbereitet bin. Und was auch gut hilft, was du ja vielleicht bei Bewerbungsgesprächen auch schon mal geraten hast, ist, dich vorher zu üben. Der anderen Person zu sagen, weißt du, was der immer macht oder die immer macht? Nämlich das, das, das und das. Schau mal, ich bringe dir jetzt mal meine Argumente und dann sagst du, nö, machen wir trotzdem nicht und lehnst dich dann so nach hinten besserwisserisch und sagst, keine Chance. Und dann übst du mal, wie du darauf reagierst. Ich brauche für solche Gespräche Übung. Ich muss die Hürde möglichst klein machen, brauche eine positive Unterstellung und brauche zum Dritten möglichst Wenn-Dann-Strategien. Das heißt, wenn die Person X wieder macht, das habe ich mir überlegt, was macht die alles immer, dann reagiere ich so. Und das findet man ja in meinem Buch. Ganz viele verschiedene Dinge. Oder was wir gerade eben auch schon angesprochen haben. Dann sage ich, reagiere ich mal mit gerade weil. Oder dann mache ich erstmal eine Pause. Oder dann höre ich eben erstmal zu. Dann stelle ich erstmal eine Verständnisfrage. Oder dann gehe ich mit einer ganz anderen Technik rein. Also wenn die Person das macht, dann reagiere ich in Zukunft so. Und diese Wenn-Dann-Strategien sind sehr stark. Denn was ja passiert, wenn uns jemand einschüchtert, ist, dass wir in einem Automatismus landen. Wir reagieren so, wie wir immer reagieren. Schon wieder gehen die Schultern nach vorne, ich gehe zurück und sage, ja, okay, dann überlege ich es mir nochmal. Oder ziehe mich in mein typisches Muster zurück, habe mal wieder keine Chance gehabt. Und es ist sehr schwierig zu sagen, ich mache es das nächste Mal anders und mir ad hoc in diesem emotionalen Moment, in dem wir ja gestresst sind, Stress macht ja dumm, das Gehirn arbeitet ja nicht mehr so gut, wir denken uns ja später, Mist, ich hätte das und das antworten sollen. Also wir wissen alle, wie sehr uns Stress blockiert. Das heißt, es ist nicht möglich, sich in diesem Argument, oder es ist schwer möglich, sich in dieser Situation ad hoc zu überlegen, ja, dann wäre jetzt am besten aus den vielen Möglichkeiten das zu machen, ist schwierig. Deshalb vorher diesen neuen Automatismus sich schon zu überlegen. Eine Wenn-Dann-Strategie, alles klar, er kommt jetzt wieder mit einem Argument oder redet mich wieder klein. Dann könnte eine Dann-Strategie sein, dann atme ich erstmal durch und lehne mich zurück. Mhm. Und das kann ich auf jeden Fall machen, egal was der oder die sagt.
Was ich auch sehr cool finde, und das würde ich gerne an der Stelle nochmal unterstreichen, das Positive daran, an solchen Menschen, und das habe ich jetzt auch für mich so aus diesem Interview heute hier mitgenommen, ist ja, dass rein theoretisch es ziemlich vorhersehbar ist, dass eine Person entsprechend mit Ablehnung, Rechthaberei etc. reagiert. Das heißt, wenn ich die Situation jetzt nicht so gerockt habe, nachdem ich jetzt dieses Interview gehört habe und damit nicht happy bin, kann ich ja ziemlich sicher sein, dass diese Situation wieder vorkommen wird. Und dann kann ich mich darauf vorbereiten.
Die Situation wird wieder vorkommen und es ist verblüffend, wie stark sich die Reaktionen von anderen verändern, wenn wir auf einmal anders reagieren. Kommunikation ist ja wie Tennis spielen. Ich kann ja nicht direkt beeinflussen, wie die andere Person jetzt ihren Ball spielt, aber ich kann meinen Ball anders spielen, sodass die andere Person anders zurückschlagen muss. Also sie wird anders reagieren. Und es hat so eine große Auswirkung, wenn wir uns auf einmal anders verhalten, mal etwas anders machen als sonst. Wir werden sehen, was das für eine Auswirkung hat und wie anders sich andere Menschen auf einmal eben auch zurückverhalten.
Finde ich gut. Und ich finde, das ist auch ein sehr, sehr guter Abschluss für das heutige Thema. Also vielleicht an der Stelle für dich, die Person, die hier zuhört, einfach nochmal. Ich meine, wir haben jetzt viele Techniken und Methoden gelernt. Für mich war dieses gerade weil und diese quasi positive Unterstellung, ne, du sagst jetzt bestimmt XYZ, fand ich richtig cool. Die nehme ich mir jetzt auch mit und werde sie auf jeden Fall ausprobieren. Und ich kann dich auch nur dazu ermutigen, es einfach mal auszuprobieren mit Level 1. Und ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute hier bei uns im Podcast dabei gewesen bist, liebe Marie, und uns mit deinem ganzen Input echt wirklich viel mit an die Hand gegeben hast, wie wir solche kommunikativen Situationen in Zukunft reißen können.
Danke dir, Bastian. Hat Spaß gemacht.
Ja, und ihr kennt es im Berufsoptimierer-Podcast. Ich verabschiede mich von dir, freue mich, wenn du nächste Woche Mittwoch wieder mit dabei bist. Und dann übergebe ich das letzte Wort an meinen Interviewgast Marie-Therese Braun. Dankeschön. Bitteschön.
Weil wir es vorhin schon hatten von den toxischen Menschen und den vielen Ratschlägen, so sagst du Nein zu Energievampiren, geh deinen Weg, egal was andere denken, mach dein Ding und so, sehr egozentrisch und alles so in diese Kerbe schlägt, möchte ich nochmal darauf hinweisen, wie wichtig es ist, andere Menschen zu anderen Menschen nicht vorschnell Grenzen zu ziehen. Denn wir können nur etwas bewegen, wenn wir mit anderen Menschen reden. Wenn wir mit ihnen nicht reden, können wir nichts bewegen. Und Churchill hat schon gesagt, wenn zwei einer Meinung sind, dann ist eine überflüssig. Deswegen möchte ich am Schluss mitgeben, beschäftigt euch mit den verschiedenen Techniken und findet dadurch den Spaß, die Freude am Diskutieren. Viel Spaß!